Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendereihe Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie heute ganz herzlich Katja Karif. Unser Thema heute ist die Monatsblutung, wenn die Regel zum Albtraum wird. Die Monatsblutung gehört zum Leben einer jeden Frau. Wie sie erlebt wird, ist jedoch sehr unterschiedlich. Manche Frauen haben gar keine Probleme und für andere wird sie regelrecht zum Albtraum. Manchmal wechselt eine Phase die andere ab. Aber was geschieht denn im Körper einer Frau während ihrer Menstruation? Warum leiden viele psychisch und körperlich darunter? Und was kann man dagegen tun? Eine Sendung, die vielleicht nicht nur für Frauen, sondern auch für ihre Männer interessant ist, um die Frauen ein bisschen besser zu verstehen. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Frau Elisabeth Buchner. Sie ist Beraterin für Hormon-Selbsthilfe. Grüß Gott, Frau Buchner.
Guten Morgen, Frau Karif, und guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Guten Morgen, Frau Buchner. Ich freue mich, dass wir dieses Thema behandeln, denn es ist ja, wie gesagt, ein Thema, was alle Frauen beschäftigt in irgendeiner Form, was einfach zu unserem Leben dazugehört. Etwas, was eigentlich auch wunderschön ist, denn heißt es doch, dass wir dazu geschaffen sind, um Kinder zu empfangen und auch zu gebären. Dennoch ist die Monatsblutung nicht immer nur ein Vergnügen, wie wir ja alle wissen. Mhm. Und für viele ist es sogar eine Qual. Frau Buchner, wir wollen heute dem ganz viel Raum geben und auch den Hörerinnen, die da Erfahrungen gesammelt haben oder Fragen haben, viel Raum geben, um anzurufen und ihre Fragen nachher zu stellen. Zunächst jedoch, was geschieht denn eigentlich im Körper eines Mädchens, vielleicht 13 Jahre alt, wenn die Regel einsetzt?
Die Gebärmutter wird sozusagen vorbereitet auf Nachwuchs. Im Mittelalter hat man ja ohne weiteres mit 13, 14 schon auch Kinder geboren, auch heute noch in vielen Ländern. Sobald die Geschlechtsreife da ist, sobald die erste Monatsblutung auftritt und das Signal gibt, dass das Mädchen jetzt theoretisch eine Frau ist, in dem Moment ist sie geschlechtsreif in manchen Ländern und in dem Moment kann sie verheiratet werden mit dem Ziel, möglichst viele Kinder zu bekommen. Das ist so der soziale Hintergrund. Im Körper einer Frau bedeutet es, dass das Hormonsystem sich nun darauf einstellt, auch tatsächlich für Nachwuchs aufkommen zu können. Ein Baby, ein heranwachsendes Leben im Mutterleib zu versorgen. Dazu braucht es ganz verschiedene Voraussetzungen im Hormonbereich und natürlich auch im organischen Bereich. Also die Brust muss ja auch entsprechend reifen und es geschieht ja auch meistens gleichzeitig, dass die Geschlechtsmerkmale dann auch deutlich werden, so zutage treten und die Gebärmutter eben so weit ist, dass ein Zyklus entstehen kann mit einer meistens relativ genauen Regelmäßigkeit, daher auch der Name, die Regel.
Sie sagten gerade, in manchen Kulturen ist es heute noch gang und gäbe, dass eben junge Mädchen dann verheiratet werden, mhm. Betonung liegt dann ja. Wahrscheinlich auf ja. Werden in solchen Kulturen. Ja. Das kann ja aber so gesund nicht sein, oder? Also nicht umsonst gibt es ja bei uns den Jugendschutz, der sagt, also dass man vor 18 Jahren ist man eigentlich geschützt davor, verheiratet zu werden oder gezwungen zu werden, Kinder auszutragen. Hat das auch gesundheitliche Gründe?
Also hat verschiedene Seiten. Bei uns ist es in erster Linie eine soziale Frage. Ein Mädchen mit 13 kann kein Kind alleine großziehen, sondern da ist dann eine Familie nötig, die dann dahinter steht. Aber in körperlicher Hinsicht ist theoretisch eigentlich alles vorbereitet. Daher sind Schwangerschaften, die Teenager durchziehen, keineswegs von vornherein mit großen Fragezeichen belastet, allein von körperlicher Seite her. Sozial, seelisch ist es natürlich eine ganz andere Frage. Aber unsere Gesellschaft ist anders geformt und in den Ländern, von denen ich sprach, ist das ja auch meistens ein Familienverband, der da dahinter steht. Die haben ein ganz anderes Konzept vom Sinn einer Frau. In unserer Kultur beschränkt sich der Sinn der Frau nicht auf den Nachwuchs, sondern eine Frau ist ein ebenbürtiges Geschöpf, das genauso eben berufstätig sein kann, das seine Rolle im Staat hat und so weiter. Und der körperliche Aspekt allein der ist eigentlich mit 13, 14 so weit, dass der Körper durchaus eine Schwangerschaft austragen kann, ohne dass das jetzt großartig mehr Probleme bedeutet als bei einer Frau, sagen wir mal, mit 36.
Sie haben gesagt, es tritt mit einer Regelmäßigkeit auf, darum heißt es auch die Regel. Welche Hormone spielen denn dabei die entscheidende Rolle?
Das Hormongleichgewicht wird nun konzentriert auf einen Rhythmus. Im Kinderstatus ist bei Jungen und Mädchen ziemlich ähnlich ein gewisser gleichbleibender Level von Progesteron und Estradiol. Das sind zwei wichtige Hormonarten, die bei der Regel eine große Rolle spielen. Nicht nur, aber was den Rhythmus angeht, spielt es eine große Rolle. Und sobald wir in die Vorpubertät kommen als Mädchen, in dem Moment fängt vom Gehirn aus ein Rhythmus an, der ist genetisch festgelegt, sodass wir immer wieder in einem etwa zweiwöchigen Rhythmus unterschiedliche Hormonverhältnisse haben. Das Progesteron wird hochgefahren in der Zyklusmitte und auch das Estradiol hat einen ganz spezifischen Ausschüttungstakt und so entsteht ein Klima, in dem die Gebärmutter sozusagen Phasen durchlebt, die sehr unterschiedlich geprägt sind im Hormongleichgewicht.
Wir haben ja nun konzentrieren uns heute auf das Thema, wenn die Regel eben Probleme bereitet. Ganz viele Frauen leiden ja tatsächlich darunter. Es gibt ja wirklich die verschiedensten Symptome, die man da entwickeln kann. Man glaubt es kaum. Betrifft es ja nicht alle Frauen. Manche Frauen merken halt irgendwann, oh, ich habe meine Regel, wunderbar. 3 Tage später ist alles vorbei, super. Mhm. Und manche quälen sich damit. Woran liegt das?
Kann sehr, sehr verschiedene Gründe haben. Dadurch, dass es eben unterschiedliche Ursachen haben kann, ist es auch nicht immer leicht, an die Ursachen heranzukommen. Unser Hormonsystem beschränkt sich nicht nur auf 2 Hormone bezüglich der Regel, sondern da spielen viele andere Faktoren eine Rolle. Die Schilddrüse spielt dabei eine wichtige Rolle. Dann die Ernährung, die Anforderungen, die Leistungsanforderung, die Immunanforderung, das sind ganz wesentliche Faktoren. Wir kennen das vielleicht von Situationen, sagen wir mal, wir haben eine ganz normale Regel. Ich hatte von mir aus gesagt, auch eine relativ regelmäßige Regel. Aber ich kenne es, dass zum Beispiel in der Weihnachtszeit oder unmittelbar vor dem Urlaub sich meine Regel verschoben hat. Durch den Stress, der da nötig ist, um alles zu bewältigen, ist auf einmal eine ganz andere Anforderung im Hormonsystem vorhanden. Stresshormone haben Vorfahrt, die werden zuerst bedient und dadurch tritt sozusagen die Geschlechtshormonversorgung in die zweite Reihe und da kann es plötzlich sein, dass sich eine Regel verschiebt oder dass wir eine Regel plötzlich bekommen, obwohl sie eigentlich noch gar nichts dran wäre. Das ist durchaus eine Möglichkeit, eine mögliche Ursache, die sich dann aber ganz schnell wieder einpendelt, wenn alles wieder seinen normalen Gang hat. Es gibt natürlich auch Fälle, wo zum Beispiel eine Dauerbelastung zur Überforderung wird im Hormonbereich. Das sehen wir zum Beispiel bei Sportlerinnen, die im Leistungssport zu Hause sind, dass der Körper keine Reserven mehr hat für die Geschlechtshormonausschüttung. Und daher hat auch die Gebärmutter zu wenig Stimulierung und Versorgung, sodass sich der Schleimhautaufbau abwickeln kann. Und von daher bleibt dann die Regel plötzlich aus. Eine weitere Möglichkeit, das, was Sie bereits angesprochen haben, wenn es zur Qual wird, da kann es sein, dass ganz bestimmte Hormonkonstellationen dafür sorgen, dass das Gewebe zum Beispiel geschwächt wird und die ganze Gebärmutterstruktur sich verändert, dass Myome entstehen, dass Krämpfe entstehen oder dass zum Beispiel auch eine Endometriose entsteht. Da müssten wir im Einzelnen nochmal näher drauf eingehen.
Das können wir gerne jetzt an dieser Stelle schon tun, Frau Buchner, wenn Sie die einzelnen Begriffe erklären möchten.
Ja, fangen wir doch mal an mit der ganz normalen, in Anführungszeichen normalen Verkrampfung am ersten Zyklustag. Da gibt es zwei generell unterschiedliche Ursachen. Das eine nennt man die normale Regel, dieser normale Regelkrampf, der durch Venhormone ausgelöst wird, die typischerweise in dieser Phase ausgeschüttet werden. Da spielt das Venhormon auch mit eine Rolle. Und das kann sehr leicht auftreten, wenn wir in der zweiten Zyklushälfte eine zu schwache Progesteronversorgung haben. Das ist einer von mehreren Gründen und aus unserer Erfahrung heraus ein sehr häufiger Grund. Daher wirken bei dieser Art von Krämpfen eine Progesteronunterstützung, ob pflanzlich oder ob medikamentös, sehr gut. Und man sieht das einfach daran, dass dann bei einem Entgegenwirken in dieser Weise die Krämpfe sehr schnell, vielleicht sogar plötzlich nicht mehr auftauchen oder deutlich nachlassen. Dagegen bei einer Endometriose haben wir eine ganz andere Ursache. Da haben wir nicht in der Gebärmutter das Problem, sondern meistens im Bauchraum, an den Eierstöcken oder auch an anderen Stellen in der Bauchhöhle, also sozusagen außerhalb der Gebärmutter. Da haben wir kleine Schleimgewebe, die genauso reagieren wie die Gebärmutterschleimhaut. Man rätselt, ob es vielleicht sogar eine abgelöste Gebärmutterschleimhaut ist, die sich nicht über die Vagina quasi nach außen bewegt hat, sondern die über die Eileiter hochgewandert ist an die Eierstöcke oder in den Bauchraum. Da haben wir ja zwei Kanäle sozusagen, die auch in die andere Richtung gehen können. Und das ist eine Theorie, wie so eine Endometriose entstehen kann. Die andere Theorie ist, dass eben auch schon genetisch vielleicht oder in der Schwangerschaft, also im Mutterleib schon bei der Entstehung des neuen Lebens, da kleine Zellen sind oder Zellklumpen im Bauchraum, die eben genauso reagieren wie die Gebärmutterschleimhaut, das heißt, die dann bluten und sich auch ja ähnlich wie entzünden und das dann die Schmerzen auslöst. Man rätselt noch sehr, was die Endometriose angeht. Wir haben über die Speicheltestung entdeckt, dass sehr, sehr häufig das Hormon Testosteron eine wichtige Rolle spielt. Zumindest haben alle diejenigen, die Endometriose haben, nach unserer Beobachtung einen auffallend niedrigen Testosteronwert. Und wer das hat, entweder genetisch oder durch eine sozusagen erworbene Testosteronschwäche, kann es sein, dass eben das Gewebe so weich ist und eher mal auch zu wuchern anfängt. Und da sind wir noch am Weiterforschen, wie und wodurch entsteht so ein Endometrioseherd. Den kann der Arzt manchmal sogar auch sehen. Und es wird endoskopisch meistens da auch operativ eingegriffen, wenn es zu schlimm wird. Es gibt verschiedene Behandlungswege, aber das sind diejenigen Frauen, die dann auch wirklich 2, 3, 4 Tage fürchterliche Schmerzen haben, gegen die kaum ein Schmerzmittel hilft. Das ist das Brutale an der Endometriose. Und wenn immer ein Hörer weiß von seiner Enkelin oder von einer Tochter, die damit sehr stark gebeutelt ist, dann machen wir Mut, da nicht locker zu lassen. Es gibt verschiedene Ansätze und dazu machen wir sehr Mut.
Frau Buchner, jetzt haben Sie ganz die körperlichen Beschwerden geschildert oder auch sozusagen fast Erkrankungen, kann man ja beinahe sagen, also jedenfalls nicht gesunde Zustände, die ein Mensch dann haben kann. Wie ist es denn mit den psychischen Beeinträchtigungen? Es gibt ja auch Frauen oder viele Frauen, die entweder zur Mitte des Zyklus hin oder kurz vor der Regel oder bei der Regel depressiv werden oder schlecht gelaunt, gereizt, die Welt ganz in Schwarz sehen. Man denkt, was ist denn jetzt los? Und dann kriegt man die Regel und denkt, ach so, ja, das war's
genau.
Wieder.
Ja.
Was spielt sich denn da ab?
Das ist auch definitiv eine Hormonkonstellation, die da mit eine große Rolle spielt. Man kann sich die Hormone ein bisschen so wie ein Orchester vorstellen. In einem Orchester spielen ja auch nicht immer alle Instrumente gleichzeitig, sondern da gibt es einen Dirigent, der verschiedene Instrumente anweist, wann sie dran sind mit ihrem Part. Und so ein Dirigent, den haben wir im Körper, in der Hypophyse, im Gehirn. Und dieser Dirigent bestimmt, wann welches Hormon, wie laut, wie viel, wie stark ausgeschüttet wird und in welchem Rhythmus. Und wenn dieses Spiel durcheinander gerät, wenn die Instrumente oder Hormone zu leise sind, zu schwach sind, dann verändert sich der ganze Klang, dann verändert sich das ganze Hormonsystem. Und das hat Folgen auch im seelischen Bereich. Unsere Gefühle sind ganz, ganz stark von einem gesunden Hormongleichgewicht abhängig. So sind wir von Gott gemacht worden. Und dieses Hormongleichgewicht, wenn es insgesamt zu niedrig ist oder innerhalb dieses Hormonorchesters permanent bestimmte Hormone zu stark, zu laut auftreten, dann merken wir das in unseren Gefühlen. Das kann sein, dass wir aggressiv werden, unsere Kinder anschreien und anbrüllen, obwohl sie eigentlich nichts verbrochen haben, dass wir eben launig werden oder dass wir auch innerlich in die Knie gehen, depressiv werden, antriebslos. Und das bedeutet dann, dass während der Regel oft dieser Umschwung sehr erleichternd festgestellt wird. Ich selber habe zum Beispiel dieses sogenannte prämenstruelle Syndrom, das eben vor der Regel auftritt, das quasi das Vorspiel vor der Regel ist. Das gehört an sich nicht zur Regel, aber es hat insofern damit zu tun, dass um die Regel zu bekommen, müssen die Hormone absacken, sie müssen runterfahren. Und dieses Herunterfahren von Estradiol und Progesteron in ganz besonderer Weise, das spüren wir in der Psyche. Und während der Regel sind dann wieder andere Hormone, die verstärkt auftreten, die dann manchmal diese seelische Not wieder wie wegblasen. Dafür haben wir dann eben oft auch körperliche Probleme wie Krämpfe oder manche haben auch massives Kopfweh während der Regel. Die kennen das, sobald die Blutung kommt, kommt die Migräne durch und ist nicht zu stoppen, bis die Blutung wieder aufhört. Auch das ist eine gar nicht seltene Kombination.
Ja, all das gibt es und das eine oder andere kommt sicherlich einer Hörerin oder jeder Hörerin bekannt vor und hat jeder selber schon einmal erlebt. Gerade dieses prämenstruelle Syndrom ist ja auch weit verbreitet. Unter Frauen kann man sich das ja manchmal richtig so sagen, oh, ich kriege bald meine Tage. Ach so, na denn, ja. Komm, ich mache dir mal einen Tee oder so. Mhm. Das tut ja dann einfach manchmal schon gut. Ja. Oder es tut einfach selber gut, wenn man weiß, gut, das sind jetzt einfach meine Hormone und die Welt wird nicht untergehen.
Mhm. Ja.
Ne? Jetzt die Frage, hat es auch ein bisschen was damit zu tun, Frau Buchner, was für eine Einstellung die Frau zu ihrem Körper und zu der Monatsblutung hat? Ich meine, die ältere Generation ist sicherlich noch ganz anders erzogen worden als jetzt die Mädchen, die heute heranwachsen. Heute in den Familien wird, denke ich, sehr offen darüber geredet oder es wird versucht, den Mädchen eine positive Einstellung dazu zu vermitteln. Das war ja sicherlich nicht immer so. Ältere Damen werden es ganz anders erlebt haben, dass man da den Finger auf die Lippen legt und sagt, darüber spricht man nicht oder das ist vielleicht sogar etwas Schmutziges oder was weiß ich auch immer. Kann auch das Auswirkungen darauf haben, wie eine Frau ihre Regel erlebt?
Das spielt sicher mit hinein. Und ich finde das ganz toll, dass Sie es gewagt haben, dieses Thema einfach aufs Programm zu setzen, weil es zum Teil bis heute noch ein Tabuthema ist. Ich bin sehr froh, dass das sich mehr und mehr ändert, aber Das ist wirklich ein Thema, das mit vielen Getuschel bedacht ist. Man merkt das im Teenage-Alter, wenn das zur Sprache kommt, das ist äußerst unangenehm für die Mädchen. Wir haben hier in unserer Kultur nicht dieses Verständnis, wie es in anderen Kulturen war, wo oder ist, wo es zum Teil sogar gefeiert wird. Die erste Regel wird gefeiert, sozusagen wie wir die Konfirmation feiern, weil es bedeutet, ah, dieses Mädchen ist jetzt eine Frau. Bei uns hat das keineswegs diese Bedeutung, sondern es geht meistens irgendwie unter. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich selber meine erste Regel bekommen habe. Ich wusste vorher nicht sonderlich, was das ist, sondern ich bin dann einfach zu meiner Mutti gegangen und habe gesagt, Mutti, du, da ist Blut in der Hose, was mache ich denn? Was ist denn da verkehrt? Und dann hat sie mir das nur ganz kurz erklärt, dass das bei jeder Frau so ist und dass das alle 4 Wochen kommt. Und ja, das war alles. Und heute, je nach Familie, wird das sicher anders gelebt. Und ich bin sehr froh darüber. Aber wenn ich an unsere christlichen Kreise denke, das ist kein Thema, das jedes Jahr auf der Tagesordnung steht, sondern das ist nach wie vor beschränkt auf einen sehr intimen Raum. Und es ist sehr wichtig, dass wir mehr darüber sprechen lernen, weil es gehört zu unserer Frau. Es zeichnet uns aus, dass wir in der Schöpfung her ganz anders angelegt sind. Diese Monatsblutung hat nämlich nicht nur Bedeutung für den Nachwuchs, sondern gehört zu unserem ganzen Wesen dazu. Dieses Rhythmische ist bei uns zutiefst verankert in unserem ganzen Menschsein. Und von daher ist es auch fatal, wenn wir meinen, die Regel ist ein überflüssiges Übel und das kann man ganz schnell irgendwie mit irgendwelchen Pillen beseitigen. Das geht tatsächlich, aber es hängt mit unserem Frausein zusammen. Und wenn wir das verdrängen oder als Übel sehen, dann hat das Konsequenzen, auch für junge Menschen oder gerade für junge Menschen.
Denn es ist ja eigentlich, wie gesagt, was ganz Wunderbares und was auch was einfach Notwendiges, damit wir eben schwanger werden können und Kinder bekommen können, nicht wahr?
Es ist ja, nicht ja, nur. Selbst eine Frau, die nie verheiratet ist, keine Kinder bekommt, auch für diese Frau ist es ganz wichtig, was sehr wenig bekannt ist. Das hat Jens Schurer wunderbar aufgezeigt und bewiesen mit dem Säuretest im Blut, der pH-Test im Blut, der deutlich macht, der Körper lagert in der Gebärmutter einer Frau, er benutzt diese Blutungsschleimhaut eine Art Wertstoffhof. Also wir bei uns in unserem Landkreis, wir bringen jeden Samstag unsere Materialien wie Plastik und Glas und so weiter zum Wertstoffhof, das was wir nicht mehr brauchen. Und der Körper der Frau macht das ähnlich. Wir können ausscheiden über den Urin, über den Darm, über die Atmung und wir Frauen speziell scheiden auch aus über die regelmäßige Regelblutung. In der Gebärmutterschleimhaut werden all die Stoffe abgelagert, die schnell entsorgt werden müssen und die letztendlich nicht von der Niere oder dem Darm ausgeschieden werden können. Und insofern haben wir auch einen ganz großen Gesundheitsschutz in der regelmäßigen Blutung. Und wenn das nicht mehr auftritt, wie zum Beispiel bei Leuten, die das hormonell unterdrücken oder bei Frauen in den Wechseljahren, dann riechen wir das im Urin. Ähnlich wie beim Mann riecht dann unser Urin sehr viel schärfer und stärker und auch unser Schweiß, weil auch die Haut scheidet aus, weil dieses Instrument, dieser Wertstoffhof, der im Körper der Frau nicht mehr zur Verfügung steht. Und insofern ist es nicht nur beschränkt auf den Nachwuchs, die Bedeutung der Blutung, sondern für die Gesunderhaltung des weiblichen Körpers.
Das ist schön zu hören. Vielleicht ist es tatsächlich, hängt es damit zusammen, dass Frauen auch eine höhere Lebenserwartung haben als Männer, weil sie einfach da alle 4 Wochen sozusagen gereinigt werden.
Großreine machen, jawohl. Mhm. Das kann theoretisch einen Zusammenhang haben.
Ist nicht ausgeschlossen.
Nein.
Frau Buchner, eine Frage noch, bevor wir die Hörerinnen und Hörer auch einladen möchten, sich an der Sendung selber mitzubeteiligen. Die Monatsblutung verändert sich ja im Laufe eines Lebens. Sie hört irgendwann auch auf, aber sie verändert sich auch. Vielleicht bei einem jungen Mädchen, da ist sie ganz pünktlich und läuft immer gleich ab, relativ stark, vielleicht über mehrere Tage, dann irgendwann ist sie vielleicht nicht mehr ganz so lang, dauert nicht mehr so lange, ist vielleicht auch nicht mehr ganz so heftig oder sie wird irgendwann wieder ganz heftig. Wie ist denn das zu erklären, Frau Buchner, dass sich das irgendwann verändert? Und warum sagt man denn, dass eine Frau ab 40, so das ist ja so diese magische Zahl, sage ich mal, höchstens mit 40 noch ein Kind bekommen sollte?
Ja.
Stimmt das überhaupt?
Ja. Da ist schon auch eine Berechtigung dabei. Vielleicht zu Ihrer ersten Frage, warum ist das so unterschiedlich? Es gibt wirklich, was die Zykluslänge, die Regelheftigkeit, die Symptome, all das gibt es verschiedene Muster quer durch die ganze fruchtbare Zeit der Frau. Also es gibt junge Mädchen, die kriegen ihre erste Regel zum Beispiel erst mit 17, 18. Haben wir immer wieder Fälle. Da kommt die Regel einfach nicht in Gang. Das hat sehr häufig auch mit Ernährung und mit den Hormonstimulierungsfähigkeiten des Körpers zu tun. Da ist es auf jeden Fall wichtig, dass man nachhakt. Man kann da sehr wohl auch leicht stimulierend eingreifen, sodass die Regel wieder auftaucht oder das erste Mal überhaupt kommt. Bei den Jahren zwischen 20 bis 35, das ist sicher die optimale Zeit, da ist sollte die Regel wirklich regelmäßig ungefähr alle 4 bis 4,5 Wochen auftauchen. Dass es 28 Tage sein müssen, das ist eigentlich erst durch die Erfindung der Pille inszeniert worden. Es ist durchaus normal, wenn eine Frau zum Beispiel jede 26 Tage ihre Regel kriegt oder alle 32 Tage. Das ist nicht festgelegt, wie viele Tage das genau sein müssen, die so ein ganzer Zyklus umfasst. Aber mit zunehmendem Alter wird ja die Hormonausschüttung der Eierstöcke auch schwächer. So wie sie am Anfang noch zu schwach ist, weil sie noch nicht richtig in Gang gekommen ist, so mit 13, 14, so nimmt sie dann in dem Alter ab 40 langsam immer mehr ab. Wir haben aber auch Frauen, da ist ein deutliches Abnehmen bereits schon mit 35 zu sehen. Die Eierstöcke werden im Lauf des zunehmenden Alters einfach schwächer in ihrer Produktionsfähigkeit. Und das bedeutet, die Ausschüttung von Progesteron, Estradiol, Estriol, Testosteron und auch ein bisschen DHEA nimmt immer weiter ab. Und in dem Maß, in dem diese Hormonausschüttung abnimmt, in dem Maß verändert sich auch unsere Blutung. Sowohl die Frequenz, also wie lang oder wie häufig die Blutung kommt, als auch in der Stärke. Manche Frauen haben dann meistens nur noch ein braunes Zeichnen, eine Art dunkelbraunen Schleim. Andere wiederum haben so massive Blutungen, dass sie dann irgendwann mal mit dem Wort Ausschabung konfrontiert werden oder noch die gesteigerte Form, ja, sie brauchen doch ihre Gebärmutter nicht mehr, warum lassen sie sich nicht einfach herausnehmen, dann haben sie keine Blutungsprobleme mehr. Das ist also diese ganze Spanne des Szenarios, das denkbar ist in den Jahren so zwischen 40 und 50. Die eigentliche Menopause, die letzte Regelblutung, das ist die eigentliche Menopause, die kommt meistens erst so zwischen 48 und 52. Das ist so die Hauptphase. Bei manchen Frauen ist es etwas eher, bei anderen Frauen, die menstruieren noch bis zum 55. Lebensjahr.
Also es gibt eben nicht diesen Katalog, dass man sagen kann, so und so und so muss es aussehen, sondern die Bandbreite ist eben ganz individuell, so wie wir Menschen ja auch und wir Frauen auch ganz individuell einfach sind.
Genau.
Radio Horeb hier mit der Sendereihe Lebenshilfe. Unser Thema heute, die Monatsblutung, wenn die Regel zum Albtraum wird. Mein Name ist Katja Karif und als Gesprächsgast ist heute in der Sendung Frau Elisabeth Buchner. Sie ist Beraterin für Hormonselbsthilfe. Und wir begrüßen jetzt die erste Hörerin in unserer Leitung, Frau Wölfel aus Hohenfurch. Grüß Gott.
Grüß Gott. Frau Buchner, ich hätte eine Frage an Sie und zwar, was kann denn eine Frau machen, wenn das wirklich... Wenn sie mit der Regel solche Beschwerden hat, wenn es sogar zu Übelkeit und Erbrechen kommt. Und wie kann ich das auf natürliche Weise denn in die richtigen Bahnen lenken?
Ja, die allerwichtigste Frage ist, die Sie mit Ihrer Ärztin klären sollten oder mit einem Berater. Wo können die Ursachen liegen? Dazu muss man einige Dinge abfragen. Es gehört eben nicht nur dazu, dass man unmittelbar diese Zeit der Regel anschaut, sondern dass man zum Beispiel sucht, gibt es andere Indizien, die zum Beispiel auf die Schilddrüse hindeuten, auf die Ernährung, auf Geschlechtshormonstörungen. Und dann kann man ganz gezielt nachfragen, nachtesten und eventuell auch Dinge ändern in der Ernährung, aber dazu brauchen wir häufig eben auch einen Hormontest über den Arzt von der Schilddrüse oder über die Geschlechtshormone. Das kann man sehr einfach machen über einen Speicheltest, das kann man sogar selber initiieren. Da geben wir auch Hilfestellung dazu, was man beim Labor bestellen muss und wie das dann auch hinterher ausschaut, was man mit dem Arzt gezielt ansprechen sollte. Und wenn man da auch keine Hilfestellung bekommt beim Arzt, viele Ärzte sind da wenig bewandert damit, sodass wir dann auch schauen, wo in der Region sind Ärzte, die da weiterhelfen können, die da Erfahrung haben, weil eben dieser ganze Bereich Regelschmerzen viel Achselzucken auch in unserer Ärzteschaft auslösen kann. Also nicht überrascht sein, wenn der Arzt sagt, ja, das muss man halt hinnehmen. Wir machen ganz viel Mut, die Ursachen zu suchen. Und da gibt es ganz verschiedene Fragen. Man kann da auch mit einem der Berater von unserer Hormonselbsthilfe-Netzwerk in Verbindung kommen. Wir haben eine auf der Internetseite eine lange Liste von Ärzten und Beratern, Heilpraktikern, die da geschult sind und mit denen man sich zusammensetzen kann und auf Ursachensuche gehen kann.
Diese Frau, die das betrifft, die hat schon einiges versucht und also die einzige Alternative, die oft von Ärzten weitergeben wird, ist dann, dass sie die Pille verschrieben kriegt, aber das hat ihr einfach auch nicht wirklich weitergeholfen.
Ja. Die Pille nützt manchmal, das stimmt, weil sie eben hormonell etwas verschiebt, sodass die Regel gar nicht mehr auftritt zum Beispiel oder dass sie in einem bestimmten Hormonbereich etwas dazu gibt, sodass eben die Schmerzen nicht mehr auftreten oder erträglich werden. Aber deswegen ist die Ursache so wichtig. Die Pille hilft eben keineswegs immer und viele sehen sich ja auch mit der Pille noch mit ganz anderen Fragen konfrontiert. Von daher ist es ganz wichtig zu wissen, es gibt auch als Alternative zur Pille Möglichkeiten, mit Hormonen zu arbeiten, wenn die Hormone das Problem sind, sein sollten. Dann kann man auch mit bioidentischen, körperidentischen Hormonen über Gels oder Cremes ein Unterstützungsprogramm gestalten, sodass die Ursache sollte sie im Hormonbereich liegen, auch behoben werden kann oder ausgeglichen werden kann. Mhm. Also die Dame kann sich gerne einfach mal an unsere Hotline wenden, ja, von der Hormonselbsthilfe, oder einfach mal auch ins Internet unter www.hormonselbsthilfe.de gucken. Da findet sie viele Informationen und Hilfestellungen.
Ja, Frau Wölfel, danke Ihnen. Und nachher werde ich die Nummer vom Hörerservice durchsagen und da kann man auch noch weitere Informationen dann zur Sendung erhalten.
Ja, vielen Dank.
Danke Ihnen.
Auf Wiederhören.
Danke. Frau Pretzinger ist die nächste Hörerin, die wir begrüßen wollen. Guten Tag, Frau Pretzinger.
Ja, Frau Pretzinger, und zwar, ich bin so eine Frau, die schon 2 Jahrzehnte praktisch so die Qual jeden Monat hat. Und ich habe das dann auch probiert mit Pille, aber ich kann das bestätigen, also dass das oft gar nichts nützt. Also bei mir ist im Gegenteil das noch schlimmer geworden durch die Pille. Also dass die Schmerzen, die Beschwerden noch schlimmer wurden. Und meine Frage, also Endometriose ist da auch nicht bestätigt worden. Ich wurde dann auch mal operiert, weil Verdacht auf Endometriose war. Und ich denke auch so, was Sie jetzt erzählt haben, das kann auch nicht sein, weil bei mir Schmerzmittel helfen bei mir, mhm, aber sehr, sehr hoch. Also ich bin dabei 6 Buscopan pro Tag und bräuchte eigentlich noch mehr und kann es kaum aushalten. Aber es hilft, wenn ich sie überdosiere, die Schmerzmittel. Aber das geht ja dann auch irgendwann, das ist so meine Angst, warum ich auch mir noch weiter Hilfe suchen muss, weil das geht ja auch an Darm irgendwann, diese wenn es auch nur einmal im Monat ist, aber ich bin jetzt schon bei 2-3 Tagen, wo ich Schmerzmittel nehmen muss, weil ich es nicht aushalte, weil ich nicht arbeiten kann dann. Ne?
Ja.
Und wahrscheinlich gilt das für mich dasselbe, was die Vorrednerin empfohlen bekommen hat.
Ja. Also ich mache Ihnen ganz viel Mut. Da ist sehr wahrscheinlich eine andere Stimulierung oder Unterstützung nötig als die Pille.
Ja.
Ich kann das voll und ganz bestätigen. Die Pille hilft keineswegs immer. Wahrscheinlich, da wollte ich jetzt Sie noch nachfragen, haben Sie die Pille unterbrochen?
Nee, und zwar habe ich das öfters probiert dann mit Pille. Die Frauenärzte verschreiben einem dann halt immer gleich die Pille. Und eine Frauenärztin sagte sowieso, die Pille wird eigentlich zu 80% nur verschrieben wegen den Schmerzen bei den Frauen. Ne? Also hat eine in Berlin, eine Frauenärztin mir neulich gesagt, die letzte. Und ich habe dann meistens aufgehört, weil das noch, weil die Schmerzen sogar unter der Pille anfingen. Und dann kam mir das so paradox vor. Also ich nehme die Pille und habe trotzdem Schmerzen und habe dann abgesetzt mal bei so die Niedrigpillen. Und dann habe ich leider einmal, das war in den vergangenen Jahren, weil das so stark wurde mit dem Schmerz, habe ich sogar so diese Methode, also gar nicht mehr menstruiert, also
ja,
so praktisch,
genau, das meinte ich, ja,
ununterbrochen, ne, also ohne Pause, ohne zu menstruieren. Und nachdem ich damit aufgehört habe, weil ich da so starke Kopfschmerzen bekommen habe, ist es noch schlimmer geworden. Also früher hatte ich nur einen Tag so Beschwerden und jetzt praktisch habe ich 3 Tage lang Ärger und Beschwerden, muss 3 Tage lang Schmerzmittel nehmen durch diese Pille. Und deshalb ich bin so ein bisschen zur Zeit ganz gegen diese Pille. Ne? Also vielleicht.
Kann ich ganz und ganz bestätigen. Ich danke Ihnen, dass Sie das berichtet haben, weil das wirklich auch ein Problem ist, das aber deutlich macht, und deswegen bin ich so dankbar, dass Sie Ihren Fall eingebracht haben, dass die Ursachensuche so wichtig ist. Wir müssen herauskriegen, warum haben Sie die Schmerzen? Gott hat Sie nicht so gemacht, dass Sie jede Regel als Albtraum erleben, sondern da sind Ursachen da und die müssen gefunden werden, und ich, soweit wir sagen können, die sind zu finden. Aber sie sind eben sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn zum Beispiel in der Schilddrüsenthematik, wenn Leute Schilddrüsenhormone nehmen, ja, die müssen lernen, auch ihren Zyklus mit zu beachten innerhalb der Gabe von Schilddrüsenhormonen. Da gibt es genauso Schwankungen. Und bei denjenigen, die eben auch andere Symptome noch haben, wo schon deutlich ist, das könnte eine zum Beispiel Progesteronschwäche sein oder eine Testosteronschwäche oder ein zu hohes Prolaktin. Das sind zum Beispiel ganz verschiedene Bereiche, Prolaktin ist das Milchbildungshormon. Und wenn das überhand nimmt, wenn Sie zum Beispiel während Stillzeiten auch sehr viel Milch hatten,
dann Ja, ich habe sehr lange gestillt, ne?
Ja. Also das deutet darauf hin, dass Sie eine starke Prolaktinausschüttung haben. Und dieses Prolaktin, wenn überhand nimmt, dann fehlt ihm sehr häufig der Gegenspieler, der Gegenpol, und das ist das Progesteron. Also Sie merken, es ist ein Mobile von verschiedenen Hormonen mit einem kunstvollen Gleichgewicht. Und wenn das Schieflage hat, dann können solche Symptome einfach eine Art Alarmsignal des Körpers sein, womit er sagt, Hilfe, ich brauche dringend Unterstützung oder Bremse oder ein Entgegenkommen oder eine Rücksichtnahme, damit ich nicht überfordert bin in dieser Zeit. Und das ist auch so Ziel unserer Beratungsarbeit, Ihnen auf dieser Suche zu helfen, eventuell eben auch zu sagen, welche Tests wären jetzt bei Ihnen sinnvoll und über welche Hilfsmaßnahmen kann der Arzt Ihnen letztendlich da eine Unterstützung geben, damit diese Krämpfe ganz schnell aufhören.
Ah, ja. Und würden Sie da jetzt auch zu einem normalen, wir haben einen örtlichen Schilddrüsenspezialisten, würden Sie zu so jemandem gehen oder lieber über die Gynäkologenszene einen Gynäkologe, der noch spezialisiert ist auf Hormone, oder?
Ja, unsere traurige Erfahrung ist, dass es in allen Fachberatungen, Arztpraxen große Unterschiede gibt. Es kann zum Beispiel ein Internist ein hervorragender Herzexperte sein, aber von Schilddrüse weiß er nicht viel.
Oh ja.
Umgekehrt genauso. Es gibt Internisten, die sind sehr, sehr gut bewandert im Schilddrüsenbereich, haben aber in anderen internistischen Bereichen einfach weniger Erfahrung. Das ist leider so und es macht auch gar keinen Sinn, sich deswegen aufzuregen, sondern wir versuchen da immer so weit eben auch schon mal in der Brücke zu schlagen, was man gezielt den Arzt bitten kann. Und wenn dann die Ergebnisse da sind vom Labor, helfen wir dann auch, was könnte das bedeuten, welche Optionen im Gesundheitsbereich stehen uns zur Verfügung, wie man gegensteuern kann.
Frau Pretzinger, ich möchte Ihnen an dieser Stelle danken.
Ja.
Frau Buchner, natürlich
danke,
auch für die Antwort. Dankeschön und alles Gute für Sie.
Ja, Dankeschön, ja. Vielen Dank.
Frau Buchner, wir haben noch zwei weitere Hörerinnen in der Leitung. Wir begrüßen zunächst eine Dame aus Bayern. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe eine vergrößerte Gebärmutter und ein Myom und habe deswegen starke Blutungen schon über längere Zeit und habe einen ziemlich niedrigen Eisenwert schon und wollte eigentlich wissen, was man gegen diese starken Blutungen machen kann, dass man die einfach ein bisschen reduziert, dass es nicht mehr so stark ist. Der Frauenarzt hat mir empfohlen, die Gebärmutter rauszumachen oder er hat mir auch eine Gestagenpille aufgeschrieben, habe ich aber jetzt noch nicht ausprobiert. Im Moment probiere ich Keuschlamm, Biofem, was jetzt eigentlich im Moment anspricht und ich das letzte Mal, das erste Mal keine so starke Blutung mehr hatte, aber ich weiß nicht, wie sich das auf Dauer auswirkt. Können Sie mir da einen Rat geben?
Ja, ich kann Ihnen ein paar Hinweise geben, wo Ursachen liegen könnten. Die Keuschlammfrüchte, das war eine gute Idee von Ihrem Arzt, es damit zu versuchen. Das ist also durchaus eine Option. Die andere ist, dass Sie einmal über einen Speichelhormontest nachfragen, wie das Verhältnis ist zwischen Estradiol, Progesteron und Estradiol-Testosteron. Diese drei Hormone sind bei Myombildung und bei der Gebärmuttervergrößerung in besonderer Weise wichtig, dass da alles im Lot ist. Ich würde schätzen, 99% der Fälle ist das nicht. Und da kann man dann auch entsprechend gegensteuern. Die Keuschlammfrüchten sind eine pflanzliche Gabe, die die Progesteronausschüttung unterstützt. Und es gibt aber eben auch andere Hormonkonstellationen, die speziell bei der Vergrößerung der Gebärmutter eine ganz wichtige Rolle spielt, besonders auch das Testosteron, das männlich prägende Hormon, das wir Frauen ganz genauso auch brauchen, damit das Gewebe fest bleibt. Und wenn die Gebärmutter sich vergrößert, dann ist es ein Indiz dafür, dass wahrscheinlich das Gewebe schwächer wird.
Vielen Dank, Frau Buchner, dafür. Ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen, und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen, gesegneten Tag. Und wir begrüßen jetzt eine weitere Hörerin aus dem Allgäu. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich gehöre also auch zu den betroffenen Frauen, die also diese zystische Endometriose, ist es bei mir, haben. Und vom Anfang, vom ersten Tag, der ersten Regel an, also habe ich zu leiden gehabt. Schlimm. Und es wurde immer schlimmer. Und ja, ärztlicherseits, ich war also bei einem Arzt, der auch Naturheilverfahren anwendet. Da ging es einigermaßen. Ich habe dann geheiratet und 58 ist unser Sohn geboren. Im Mai 59 die Tochter und dann kam anschließend die erste Operation, Zyste. Und so ging das weiter. Mir wurde dann auch die Pille, hat der Gynäkologe mir angeboten oder eben gesagt, aber ich hatte gleichzeitig ein damals schon relativ stark ausgebildetes Stroma und da konnte man die Pille nicht einsetzen, um das also nicht weiter zu forcieren. Und so ging es weiter mit Operationen halt immer wieder so alle 2-3 Jahre. Und das ging so lange, bis ich dann die dritte Schwangerschaft hatte. Und da kam ich dann in die Hände eines Naturheilkundigen, eines Zymopathen. Gott sei Dank. Also und von da an ging es aufwärts. Das war dann 68, ist dann noch eine Tochter geboren. Dann hatte ich nochmal eine Operation und dann 74 ist unsere jüngste Tochter geboren. Aber das wurde immer besser und ich muss sagen, die letzte Schwangerschaft und die letzte Entbindung war die relativ am glücklichsten, am besten schmerzreduzierten Verlauf. Also ich kann nur sagen, die Ärzte, es war eine Irrfahrt, ich bin von einem Ort zum anderen auch überwiesen, weil man alles möglich besucht. Aber in der Naturheilkunde habe ich dann meine Heimat gefunden und mir geht es gut. Ich bin heute 73. Aber ich kann nur sagen, das war die beste Begleitung. Und ich würde heute nur jedem raten, suchen Sie sich einen ganz, ganz guten Hämopathen, der den ganzen Körper in Betracht zieht.
Das ist ja vermutlich
meine Erfahrung.
Häufiger das Problem, dass in der westlichen Medizin so häufig nur der bestimmte Körperteil betrachtet wird und nicht der ganze Mensch.
Ja, ich habe dann auch Schmerzmittel bekommen, aber die haben auch nichts geholfen. Die haben mir nur noch einen toxischen Nierenschaden eingebracht. Ich habe sie dann allerdings auch wesentlich höher dosiert, als der Arzt es eigentlich erlaubt hatte. Aber ich hatte eben wahnsinnige Schmerzen und wir waren selbstständig und ich hatte Kinder, ich musste da sein, egal wie. Und ja, also die Naturheilkunde hat mich gerettet, muss ich sagen. Und ein wunderbarer, verständnisvoller Ehepartner, das muss ich auch dazu sagen. Da hat man natürlich großes Glück, wenn man das hat. Ich würde nur allen raten, suchen Sie sich einen muss ein guter Naturheilkundler sein, Hämopath.
Genau, von dem, von ihrem Weg, den sie gegangen sind. Und das macht sicherlich auch vielen Frauen Mut, die eben im Grunde genommen immer nur die Pille als Alternative angeboten bekommen.
Ja, die Ärzte kennen eben nichts anderes und Also alles Gute wünsche ich
allen,
die darunter leiden und dass sie Hilfe finden. Es ist ein Martyrium.
Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich.
Ja, alles Gute und vielen Dank auch für den Mut, dass Sie das ansprechen öffentlich.
Ja, danke Ihnen. Gottes Segen. Frau Buchner.
Dankeschön, ja.
Das ist leider keine Seltenheit, so eine Geschichte. Und ich würde ganz dringend empfehlen, nicht den Mut verlieren, wenn Operationen stattfinden, dafür war das ein ganz tolles Beispiel und dafür danke ich ausdrücklich, wenn wir operieren, damit ist nicht die Ursache behoben. Und es macht deutlich, wie wichtig es ist, dass wir die Ursachen finden, weil sonst tatsächlich eine Operation nach der anderen nötig ist.
Ja gut, ob sie nötig ist. im Nachhinein bedauere ich nur, dass ich nicht früher diesen Weg gefunden habe. Aber es ist halt so.
Ja.
Es braucht eben manchmal Zeit, bis man das Richtige findet.
Ja.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Frau Buchner, eine letzte Frage noch, die auch wichtig ist, wenn man sich an Ihre Organisation wendet oder solche alternativen Methoden in Anspruch nehmen möchte, wie Hormonpflaster oder Sie redeten von Gels oder Cremes. Was ist denn das für ein Kostenfaktor?
Also wir machen jetzt erstmal nur Hilfestellungen oder geben Hilfestellungen weiter, die man mit dem Arzt besprechen muss. Und sicher auch unsere Fachleute hier im Netz, die machen je nachdem, ob es ein Arzt ist oder ob es ein Heilpraktiker ist oder so, die haben ihre eigenen Kosten von einer Konsultation, von einem Termin, je nachdem, ob man auch, wie man versichert ist. Wenn man bei uns anruft und eine persönliche, individuelle Beratung sucht, dann fallen 1,20 Euro an pro Minute. Und man kann dann hinterher auch noch einen Vorschlagsplan haben, den man mit dem Arzt besprechen muss. Das sind das ist der Rahmen, in dem man sich bewegt. Man kann aber auch ganz einfach mal erst über die Literatur sich einlesen. Das kostet eben, was ein Buch kostet. Und viele, viele Hinweise finden Sie darin bereits aufgeführt, Zusammenhänge erklärt, sodass man vielleicht auch allein damit schon mit dem Arzt dann einen Weg gehen kann. Das ist unsere Zielsetzung, dass das gewohnte Arzt-Patienten-Verhältnis unterstützt und begleitet wird von unserer Seite.
Ja, Frau Buchner, damit das einfach auch geklärt ist und die Hörerinnen und Hörer einfach Bescheid wissen.
Ja,
ich danke Ihnen. Ja, ich danke Ihnen, Frau Buchner, für diese Sendung und für die vielen Anregungen, die Sie gegeben haben. Danke natürlich auch den lieben Hörerinnen, die so offen berichtet haben von ihren Problemen, aber auch den Lösungswegen, die einige gefunden haben. Weitere Informationen zur Sendung erhalten Sie wie immer bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Dort können Sie gerne anrufen und sich informieren. Sie können die Sendung auch noch einmal hören, und zwar, wenn Sie sie als Podcast downloaden aus dem Internet unter www.horeb.org oder sich eine CD bestellen unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal und möchte mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Katja Karif.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.